Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In wenigen Tagen jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Kampfbomber legten im Morgengrauen des 1. September ein Krankenhaus in Asche. Mehr als 1000 Einwohner des polnischen Städtchens Wieluń kamen bei Angriffen der Wehrmacht um. Bundespräsident Steinmeier und der polnische Präsident Duda werden am 1. September in den frühen Morgenstunden dieses Verbrechens gedenken. Und vielleicht kann in näherer Zukunft auch ein Vorhaben umgesetzt werden, das verschiedene politische Parteien mit Ausnahme der AfD unterstützen. 240 Befürworter gibt es im Bundestag schon für die Idee, in Berlin ein Mahnmal für die polnischen Opfer des Krieges und der Besatzung zu errichten. Über die Rolle von Gedenkorten möchte ich mit der Kulturwissenschaftlerin Professor Aleida Assmann sprechen. Sie forscht seit vielen Jahren über Formen des kulturellen und des kommunikativen Gedächtnisses und hat für ihr publizistisches Werk 2018 zusammen mit ihrem Mann den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Guten Abend, Frau Assmann.
Guten Abend.
Was halten Sie von der Idee, das Leid der Polen im Zweiten Weltkrieg mit einem Mahnmal zu würdigen?
Also ich gehöre selbst mit auf die Liste derer, die unterschrieben haben. Denn mir ist schon lange aufgefallen, dass im deutschen Bewusstsein, Geschichtsbewusstsein, so etwas wie ein blinder Fleck für das existiert, was die Deutschen den Polen im Zweiten Weltkrieg angetan haben. Und zwar habe ich hier da zwei Beispiele. Die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Vernichtungskrieg 1995, begann nicht mit dem 1. September 1939, sondern mit dem 22. Juni 1941. Das ist die Zäsur, mit der der Russlandfeldzug beginnt. Und dasselbe wiederholte sich in den Massenmedien, als die Serie Unsere Mütter, unsere Väter kam. Da fing auch wieder das Verbrechen dieses Weltkrieges mit dem Russlandfeldzug an. Also es gab da eine systematische Aussparung, eine Leerstelle, würde ich sagen, die ein blinder Fleck geblieben ist. Und dafür könnte man weitere Beispiele aufzählen.
Wo Sie das sagen, 1995 oder daran erinnern, dass in dem Jahr die Wehrmachtsausstellung stattfand, Mitte der 90er Jahre, nämlich 1995, wurde im Spiegel sehr polemisch getitelt, eins an jeder Ecke. Man malte quasi die Umzingelung des Brandenburger Tors durch Gedenkorte aus, die, ich zitiere mal, durch Säuerung des Regierungsviertels von steinernen Schuldbekenntnissen. Dabei gehören doch Mahnmale wirklich ins Zentrum einer Stadt.
In der Tat, es gab damals so etwas wie eine Mahnmalhysterie und sehr viele Karikaturen zu diesem Thema. Aber wie man sieht, ist die Erinnerung an diese Geschichte immer noch nicht wirklich in der Gegenwart angekommen. Und deswegen, auch nach 80 Jahren, müssen wir diese Diskussion führen. Und das hat sicher auch etwas zu tun mit der Frage, wie sich diese Erinnerung staffelt. Also es gibt Dringlichkeitsstufen offenbar. Man kann nicht alles auf einmal machen. Aber es hält eben auch dieser Druck an. Und deshalb sitzen wir eben 80 Jahre später zusammen und reden über dieses Thema.
Bei aller Berechtigung und auch dringenden Wahrnehmung der polnischen Opfer kann man vielleicht doch auch fragen, ob ein eigenes Mahnmal nicht die Gefahr einer Nationalisierung des Gedenkens in sich trägt?
Also diese Nationalisierung des Gedenkens wäre ja schon transnational. Denn die Deutschen steigen ein in einer Erinnerung. Die Opfer erinnern sich ja sehr, sehr gut. Und es geht jetzt darum, dass diese Erinnerung geteilt wird. Ich spreche da gern von einem dialogischen Gedenken oder Erinnern. Dass inzwischen Heiko Maas bei dem Gedenken zum 75 Jahre Warschauer Aufstand in Polen war, teilgenommen hat an diesen Feierlichkeiten des Gedenkens. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Als Roman Herzog Bundespräsident war und in Polen war, wusste er noch nicht mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Warschauer Aufstand von 1944 und dem jüdischen Ghettoaufstand von 1943.
Müsste man, Frau Assmann, vielleicht sogar den Kreis erweitern und zum Beispiel auch einen Gedenkort für die weißrussischen Opfer schaffen? Denn da gibt es viele zu beklagen.
Also in der Tat ist die Frage des Auseinanderdividierens ein Problem. Ein Denkmal neben das andere zu setzen, ist ein Prozess, der ja eigentlich endlos weitergehen könnte. Es gibt ja bei der Denkmaldebatte auch andere Vorschläge, dass ein Denkmal auf der einen Seite existiert, aber es auf der anderen Seite auch so etwas wie ein Osteuropa-Zentrum in Berlin geben könnte, das dort entstünde, um als ein öffentlicher Ort, nicht als ein weiteres Wissenschaftszentrum, sondern als ein öffentlicher Ort mit Ausstellungen, Foren, Diskussionen und Begegnungen, diese Thematik in einen mehr integrierten Zusammenhang stellen könnte. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Werden diese Foren immer wichtiger, weil die Zeugen, die Opfer des Krieges waren, allmählich sterben? Also man muss sich ja fragen, welche Formen des Gedenkens angesichts dieses Umstands sinnvoll sind und machbar.
An diesem Punkt werden die authentischen Gedenkorte tatsächlich sehr wichtig. Denkmäler sind in dem Sinne keine authentischen Gedenkorte. Sie sind entsprechend einem Bedürfnis, Erinnerungen zu pflegen und an bestimmten Jahrestagen insbesondere Erinnerungen auch zu praktizieren. Denn was man nicht wiederholt, verfällt dem Vergessen. Und deswegen sind Denkmäler auch wichtig.
Bei der Debatte um einen neuen Gedenkort für die Opfer, für die polnischen Opfer, rückt ja doch auch die Rolle des Holocaust-Mahnmals wieder in den Blick. Man sucht ja eine zentrale Stelle und das ist ein heikles Terrain, weil der Ort für die ermordeten Juden nicht mit anderen Opfergruppen geteilt werden sollte. Wenn Sie zurückblicken auf diese Entscheidungsphase damals und die getroffene Entscheidung, ist die richtig gewesen?
Also ich denke, dass wir uns in der Zeit jetzt weiter bewegt haben. Die ganze Diskussion um die Einmaligkeit und Exklusivität der Holocaust-Erinnerung ist nicht mehr aktuell. Warum? Wahrscheinlich zum einen, weil diese Erinnerung wirklich auch institutionell vielfach verankert ist. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass es der falsche Zugang war, hier zu befürchten, dass die eine Erinnerung die andere auslöschen könnte. Also es gibt hier keinen Verdrängungswettbewerb oder kein Nullsummenspiel der Erinnerung. Und unter diesen Umständen hat sich gezeigt, dass die Holocaust-Erinnerung ja auch eine Stütze für andere Erinnerungen sein könnte. Und da ist gerade der 27. Januar ein gutes Beispiel, wo ja im Bundestag Gedenkveranstaltungen stattfinden, die ja nicht nur Holocaust-Opfer würdigen, sondern inzwischen auch an die Leningrader Blockade gedenken oder einen Sinto zu Wort kommen lassen oder auch für die Opfer der Euthanasie da sind.
Leuten vom rechten Spektrum sind Mahnmale und Gedenkstätten eh ein Dorn im Auge. Wie kann es aus Ihrer Sicht gelingen, große Teile der Gesellschaft zu mobilisieren, sich diesen geschichtsrevisionistischen Bestrebungen zu widersetzen?
Also wir haben ja auch so etwas wie einen Monitor, der empirisch erfragt, wie die Deutschen darüber nachdenken. Und tatsächlich ist es nicht so, dass sie sich von ihrer Geschichte abwenden. Es ist zwar so, dass es einen Schwund des Geschichtswissens gibt, aber es ist nicht ein Schwund an Interesse zu beklagen. Und die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist weiter aktiv und ergreift weite Teile der Bevölkerung. Das Interesse ist vorhanden und die Medien und die Schulen und andere Aktivitäten können dazu beitragen, dass dieses Wissen auch erhalten bleibt.
Unter Abgeordneten wächst der Rückhalt für ein Mahnmal, das den polnischen Opfern des Zweiten Weltkriegs gewidmet sein soll. Über Gedenkorte und Formen des Erinnerns habe ich mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann gesprochen. Frau Aßmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.